Sensationell toll, wie du mit deiner Sprache deine Kunden begeisterst und was du dafür tun kannst. Diesmal im Counterhelden-Podcast.
Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
Darf ich eine Geschichte erzählen?
Ja, bitte.
Mach mal. Eine Erkenntnis. Das war eine Erkenntnis irgendwie, die mir gestern Abend richtig eingeleuchtet ist. Ich bin seit über einer Woche jetzt schon in einem Präsenzkurs mit 14 Teilnehmern. Und durch diese neuen Verordnungen müssten während des Unterrichts, auch wenn die an ihrem Platz sitzen, alle Teilnehmer eine Maske tragen. So, das heißt, die kommen rein in den Raum, haben eine Maske auf, die gehen raus aus dem Raum, haben eine Maske auf. Ich sehe den die ganze Zeit da mit ihrer Maske. Ich habe auch mal die ganze Zeit eine Maske auf. Und ich sehe tatsächlich also wirklich nur Nasen, Wurzel, Augen. Und ich habe gespürt, wie schwierig das ist, mir eine ganz eindeutige Idee vom Charakter oder von der Wesensart von Leuten zu machen, wenn ich nur die obere Gesichtshälfte sehe, die teilweise streng oder auch älter aussieht. Und dann kommen Aussagen, die ich mit dem, was ich sehe, nicht so richtig in Verbindung bringen kann. Und jetzt bin ich die Tage einfach mal runter in der Pause, als die alle beim Rauchen und beim Kaffeetrinken draußen vor der Tür standen, und habe mir die mal alle ohne Maske angeguckt und habe gedacht, ach, das ist ja interessant. Jetzt irgendwie fügt sich das Bild zusammen von dem, was sie gesagt haben, und ja, passt jetzt besser zur Person, weil man tatsächlich den Mund auch sieht und man sieht die Mundwinkel und man sieht die Lächeln. Und denn wenn ich vor denen stehe im Raum, der ganz hinten in der Reihe, der ist vielleicht 6 Meter oder so von mir entfernt. Da kann ich natürlich überhaupt keine Lachfalten mehr um die Augen entdecken, wenn der irgendwas sagt. Mir geht total viel verloren. Mhm. Und alles muss über die Sprache ja vervollständigt werden, sozusagen.
Okay, weil sozusagen so viele mehr Sachen transportiert werden als nur der Inhalt, ne?
Ja, es ist ja 80% ist ja irgendwie Subtext, ne? Ist ja nur 20% ungefähr Sachinhalt und der Rest ist Subtext. Also alles, was ich mit meiner Körpersprache oder mit meiner Mimik oder mit meinem Tonfall auch ausdrücke. Naja, und jetzt klar, manche haben FFP2-Maske auf.
Das ist das Tonfall nicht mehr viel zu hören.
Er ist manchmal nicht so dolle mit dem Tonfall. Und die sitzen. Da ist also auch die Körpersprache selten so explizit, dass man wirklich hundertprozentig abschätzen kann, was die tun und meinen. Und das tut mir echt schwer. Und ich merke auch, es ist umgekehrt genau das Gleiche. Die haben bei mir auch. Immer wenn ich mal die Maske runterziehe, um was zu trinken, dann starren mich alle an. Total witzig.
Jetzt ist ja so eine Frage. Jetzt hast du uns ja quasi erzählt, aus dem Trainerleben zurzeit live, wie es geht, dass emotionale Informationen ja wenig oder sehr, sehr schlecht transportiert werden können. Und jetzt ist unser Thema ja so ein bisschen dran, ne? Das stimmt schon, ne? Wie kann ich mit Worten Emotionen wecken und überhaupt, wie transportieren sich überhaupt Emotionen? René, wie glaubst du denn, dass sich Emotionen überhaupt übertragen?
Ich glaube, über die Luft. Ich glaube, dass Emotionen, jetzt ist aber esoterisch. Ey, das ist ein Reisebüro-Podcast, Leute.
Ich bin gespannt. Also,
gut, könnte man ja auch als Kunde oder Kollege, könnte man ja auch also da reinbauen, ne? Also ich glaube, wenn in einem Büro, ja, schlechte Stimmung ist, und ich kenne das von einem Büro hier in Berlin, wo ich als Außendienst damals unterwegs gewesen bin für die TUI. Ich kam in das Büro hier in Pankow und die Stimmung war, die Energy war so doof in diesem Büro, dass die ganze Stimmung in dem Moment, wo ich da reinkam, fühlte sich das schon ganz komisch an. Und da mussten die nichts gesagt haben, da müssen die nicht ausgesehen, da müssen die nichts gemacht haben. Es war einfach, das war so das Gefühl, man könnte die Luft schneiden. Es war wirklich unfassbar. Und deswegen, das nehmen die Leute gar nicht bewusst wahr, dass die Stimmung, dass das irgendwie komisches Gefühl hat. Ich nenne das immer, die Energy ist komisch. Ich glaube, das merkt man irgendwie, nur man kann das oft nicht richtig erklären, dass es so ist. Also, mal angenommen, das wäre jetzt so. Und jemand, der hier zuhört, hat das schon mal erlebt. Ja, stimmt, da hat er recht. Dann ist es schon mal gut, dann bist du ganz nah bei dir. Ne? Wenn du das noch nie festgestellt hast, dann könntest du noch mal überlegen, Zugang zu Gefühlen. Und wenn du das weißt, dann kannst du es ja auch beeinflussen. Also, dann kannst du dafür sorgen, dass deine Stimmung gut ist, dass die Menschen in deiner Umgebung auch bessere Stimmung haben. Also, wie überträgt sich ein Gefühl? Über die Luft.
Also ja, das stimmt. britische Wissenschaftler, habe ich letztens gelesen, ich glaube, ich war im Geo, haben jetzt rausgefunden, woran das liegt. Also wir haben.
Ach so, ja, war das eine Testfrage für mich, ob ich das auch gelesen habe?
Nein, Quatsch. Also ich mag ja, wie du das erklärst. Und jetzt ist mir das gerade eingefallen, wo du das so berichtest. Die haben festgestellt, dass wir sozusagen, unser Geruchssinn ist so fein. Und wenn Gerüche wirken auf uns ja so ganz direkt, dass eben in Räumen, wo Leute bestimmte Emotionen haben, dann verändert sich zum Beispiel der Schweiß oder so, ne, wenn die Leute Angst haben, dass das noch in dem Raum sozusagen länger spürbar ist von den Leuten. Genauso mit dem Glücklich. Warum gibt es Orte, also wenn wir da hinkommen und sagen, oh, hier ist irgendwie, fühlt sich gut an. Und dann gibt es halt Orte, wo wir sagen, oh, hier ist ja so, deswegen, manche tun da Räuchern oder so und so. Also es geht auch wieder wegzumachen. Ja, also die Räucherstäbchen oder diese Räucherritual, die es ja früher auch in Deutschland viel, viel mehr gibt. Heute kennen wir die ja alle aus Asien. Und oder bei der, ja, also das ist eine Möglichkeit. Die andere Sache ist natürlich Emotionen. Das hat ja die Saskia mit ihrer Geschichte gerade eben so klar gemacht. Wir sind schon sehr auf Gucken, ne? Also wir beobachten, während wir reden, den anderen, wie er reagiert. Und wenn wir sein Gesicht frei sehen können, dann können wir viel, viel schneller einschätzen, wie das jetzt bei ihm angekommen ist. Ne? Also ob das nun ein Anflug eines Lächelns ist oder der Anflug einer so ein bisschen sauren Miene oder so. Also das ist, die Leute müssen ja manchmal richtig böse gucken, aber wenn sie oder so ein bisschen lächeln, so ein bisschen sich freuen, so ein bisschen so ein Leuchten, also im Reisebüro würde man ja mehr Leuchten in den Augen haben wollen, glaube ich.
Ja, als Mitarbeiter oder als Kunde? Als beide wahrscheinlich, ne?
Ich glaube beide, das hilft.
Da ist man in der Regel ja auch ein bisschen näher an seinem Kunden ran, da kann man das Lächeln in den Augen sehen. Das siehst du natürlich aus einer größeren Entfernung nicht. Und ich ertappe mich jetzt dabei, dass ich viel mehr Körpersprache mache. Auch so ganz komische Dinge, die ich früher nie gemacht habe. So Daumen hoch und so, ja.
Deutlich, ne?
Immer ganz doll nicken.
Ja, genau.
Und früher ging das, indem man einfach schelmisch geguckt hat oder man hat so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen oder so. Und das klar, das ist natürlich im nahen Kontakt immer noch möglich. Aber wenn man ein bisschen weiter voneinander weg ist, dann muss man anders reagieren, ne?
Ja. Und die andere Sache, wie wir Emotionen transportieren, ist halt tatsächlich mit den Worten und wie wir, also da gibt es ja nur bestimmte Worte, die ja schon Emotionen mehr auslösen und dann ist ja immer noch die Frage mit dem, habe ich das mit einem Lächeln gesagt?
Und das hörst du ja auch, ne? Sagen wir ja immer, wenn man sich am Telefon meldet, dann hört es sich halt anders an und jetzt für die wollen, können ja jetzt mal hören, das ist nämlich gut mit einem Lächeln, also willkommen in Ihrem TUI-Reisecenter, Sie sprechen mit René Morawetz. Oder? Willkommen in Ihrem TUI-Reisecenter, Sie sprechen mit René Morawetz. Das hört sich schon ein bisschen anders an, ne? Ja, also wir sollten mit einem Lächeln sprechen, Leute.
Ich weiß, es gab mal eine Zeit lang, haben die Smileys verteilt, die man auf Telefon kleben konnte, damit man dran denkt, Telefon lächeln. Das war mal die Quintessenz von einer Ganztagsschulung, hey.
Mhm. Wow. Schön. Super.
Und die andere Geschichte ist natürlich, ich glaube, das ist ja immer so, wenn wir fragen, hey, wir wollen ja, dass die Kunden sollen zufrieden sein. Oder die Kunden sind begeistert. Und das ist immer die Frage, wie geht Begeisterung? Und da ist immer so, ja, wie ist es, wenn wir dem Kunden das ein bisschen vormachen? Also wenn wir selber begeistert sind, dann könnte der das ja nachmachen.
Genau, ich hatte gestern, Manja hatte an ein Webinar zu einer Hotelmarke, die ganz toll ist, also einer TUI-Hotelmarke, einer TUI-Hotel-Club-Marke. und derjenige, der das präsentiert hat, man ja mag den. Und dann habe mir das nur angehört. Ich habe Mittag gekocht und ich hatte mir das angehört. Und zum Thema Begeisterung, ne, das war so, ich habe nur gedacht, boah, also ganz ehrlich, der erzählte dann über den neuen Club auf Zypern, den sie von Aldiana übernommen haben. Welche Hotelmarke wird das wohl sein?
Ah, ich weiß es nicht.
Und erzählte darüber.
Das ist nicht leider.
Boah, also ich fand die Hotelanlage richtig geil. Also ich hätte mir mehr Emotionen in der Art und Weise, wie er es sagt, irgendwie gewünscht. Und dann sagte man ja später, ja, und er ist auch Fan vom Skifahren und deswegen redet er die ganze Zeit so begeistert darüber. Und Manja sagte zu mir, und das war jetzt begeistert, das ist ja krass, aber der ist halt so, ne? Also, und nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man ein Produkt präsentiert, wovon man möchte, dass andere das auch toll finden, ich finde, dann darf man das auch irgendwie begeistert rüberbringen, ne? Also finde ich jedenfalls.
Ja, und dann nicht nur mit solchen Worten wie toll und schön und lecker.
Mein Lieblingswort ist ja, es ist sensationell. Das ist mein Lieblings. Sehr schön. In dieser Podcast ist ja immer sensationell.
Sensationell, 5 Sterne.
Also wenn ihr den auch so sensationell findet, wir hätten gern noch ein paar 5 Sterne. Genau. Und Weiterempfehlungen hätten wir auch gern. Dann freuen wir uns riesig, sind begeistert und finden das wieder sensationell gut, wie du das gemacht hast.
Ja.
Aber tatsächlich, wenn wir ein Hotel mal beschreiben oder eine Ferienanlage oder eine Rundreise oder so, oh, das ist eine klasse Rundreise, das wird ein sensationelles Erlebnis. Da haben sie auch einen tollen Reiseleiter und dann werden sie total begeistert zurückkommen. Macht jetzt genau was mit dir? Mir ist also, ich war mit, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, mit Studiosus auf einer Wanderstudienreise in Armenien, Georgien. Und der Reiseleiter war gar kein Studienreiseleiter, sondern war, oh, da steht ja immer da, was der studiert hat. Da stand irgendwie, irgendwas mit Kunsthistoriker oder sowas stand da. Der war geweihter Erzpriester der griechisch-orthodoxen Kirche. Wüsste ich auch nicht, was das ist, aber der war so als Mensch so toll, der hatte so viel Lebenserfahrung, der hatte schon Gemeinden geleitet und der hat so viele Geschichten erzählt. Und dann ist ja, wenn ich sage, der Reiseleiter ist da wirklich gut ausgebildet, vielleicht noch nicht das, was die Leute abholt. Und wenn ich sage, oh, die Reisen sind so geil organisiert, dann weiß ich, was ich damit meine. Das Coole ist, die machen sowas wie Vorstellungsrunden und die machen, das habe ich denen dann gefragt, am letzten Tag gibt's keine schwierigen Themen mehr. Also wir fahren da durch Armenien und da ist irgendwo auch ein Stromproduzent. Das ist in Armenien genau ein Kernkraftwerk. Jetzt ist das natürlich so ein Thema. Bei Studiosus reden die halt auch über, wie geht's den Leuten und wie geht's hier soziokulturell und was macht die Umwelt und so. Solche Themen gibt's. An den letzten Tagen gibt's sowas nicht mehr. Dann denke ich mir, boah, das ist ja schlau. Das ist so schlau ausgedacht. Wie kriege ich das denn rüber, außer mit so großen Wörtern, wo jeder sich was ausdenkt? Also dürfen wir kleinteiliger werden. Ich darf also was erzählen. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, oh, ich war in Miami, da sind wir mit dem Cabrio, damals eine Seminarreise, durften wir Cabrio fahren, das war toll. Und dann haben wir tolle Hotels gesehen und waren an schönen Stränden. Und was konntest du dir jetzt vorstellen?
Wie hast du das immer gemacht, Saskia, wenn du kanntest ja nur wirklich die geilsten Häuser, ne?
Ja.
Oder kennst die ja immer noch. Wie hast du die Leute begeistert?
Also ich habe tatsächlich versucht, die Zimmer zu beschreiben, aber halt nicht mit schön, sondern ich habe beschrieben, dass es komplett mit Teakholz ausgestattet ist, dass man Kissen aus echtem Leinen hat, dass es eine, Gott, jetzt muss ich tatsächlich selber nochmal kramen, warte, ich brauche jetzt gerade mal ein Hotelbild.
Aber hast du ja gerade gehabt.
Und ich glaube, du hast vermutlich sogar noch gesagt, wie es sich für dich angefühlt hat.
Ja, ich habe dann auch noch, ich bin ja auch jemand, der immer mit offenem Fenster schläft, weil ich eben die Gerüche von draußen auch mag. Und wenn ich dann vom Balkon in den Garten schaue und ich habe direkt vor meinem Zimmer eine Jasminpflanze und dann habe ich ein paar Meter weiter einen Frangipani-Baum und dann sehe ich noch Kräuter gepflanzt am Wegesrand, wo es nach Rosmarin und Oregano duftet. Und ich bin ja wirklich jemand, der über den Duft und über den Geschmackssinn geht. Und dann sage ich auch nicht, das Essen ist total lecker, sondern dann sage ich, und da gibt es. Und dann stelle ich eine Auswahl der Gerichte vor, die es auf dem Buffet geben könnte. Das weiß man ja natürlich nicht hundertprozentig, ob das so ist, aber man stellt sich das ja vor, wenn man nach Asien fährt. dass man morgens eine schöne Reissuppe mit frischem Koriander vielleicht vorfindet oder dass man kleine, wunderbar gewickelte Päckchen gefüllt mit leckerem Mangomousse vorfindet und so weiter. Also das, ja, ich habe versucht, das ein bisschen detailliert vielleicht zu machen.
Ah, du isst also gerne, Saskia. Ja,
sieht man dir gar nicht an, ey.
Nee, ne? Gut. Herz streckt.
Aber kommen wir nochmal zurück aufs Zimmer und aufs Hotel. Ja. Stell dir doch einfach mal ein Hotel vor. Welches fällt uns denn da so ein? Oh. Irgend so ein Banyan Tree.
Na, ich habe mir was anderes jetzt ausgedacht.
Okay. Nimm mal was anderes. Gut, nimm mal. Okay. Wir können ja raten lassen. Unsere Zuhörer können ja raten.
Oh, warte. Sie gehen durch die Anlage, die sich farblich fast nicht von der Umgebung abhebt, die hundertprozentig sich hineingewachsen zu sein scheint. Und dann öffnet man eine große Holztür in seinen Zimmertrakt, denn es gibt keine Einzelzimmer dort, sondern man hat tatsächlich zwei, drei Zimmer aneinander geräumt. Das ist wie eine eigene Wohnung. Man öffnet eine große, schwere, geschnitzte Holztür und dahinter ist man denkt vielleicht, es ist rustikal dahinter, aber nein, es ist sehr modern. Lokale Materialien sind verwendet worden. Die Farbgebung der Umgebung findet sich in den Zimmern wieder. Und man hat den ein oder anderen kleinen Hingucker, in dem tatsächlich ein Bild, ein gemaltes, ach, das ist jetzt irgendwie alles, das musst du wegschneiden, René.
Nö, das kannst du auch drin lassen, das ist gut. Ja. Das ist perfekt. Also ich gucke die ganze Zeit, ich beobachte dich, wie du die ganze Zeit dir das Zimmer anguckst, das ist so geil.
Und ja, und dann, ich fand so sensationell, ich meine, ich fand das Zimmer schon sensationell, ich fand auch sensationell, weil es sich so perfekt an das Land und an die Umgebung angepasst hat, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in dem Land. Und wir hatten, oder dieses Hotel ist hypermodern, man hat keine einzelnen Schalter, mit denen man das Licht ein- und ausschaltet, sondern man hat eine Art Bedienungstafel, mit der man eben Lichtstimmung erzeugen kann in dem Raum. Man kommt rein und man will aber vielleicht gar kein Licht anmachen, weil man guckt als erstes wupp durch das riesengroße bodentiefe Fenster, davor eine kleine Terrasse und schaut direkt in die Landschaft, die so atemberaubend ist, weil es so anders ist als bei uns zu Hause, als bei uns in der Umgebung. Mir ist wirklich die Luft weggeblieben, als ich da reingegangen bin.
Oh, schön. So geht das also, Leute. Das war ja einfach.
Wo hast du denn die ganzen Wörter her?
Ja, tatsächlich lese ich gerne Bücher, die bildhafte Sprache nutzen. Und tatsächlich, ich habe ja auch mal Unterricht gegeben hier an der Schule für Touristik in Berlin. Und wir haben ja auch Verkaufsgespräche geübt. Und wenn es darum ging, einen Strand zu beschreiben oder ein Hotel zu beschreiben und die Schüler dann gekommen sind mit toll und modern und so, habe ich gesagt, nee, das streichen wir mal alles durch und jetzt schreiben wir mal noch ein paar Sachen dahinter, was man auch sagen könnte. Hm. Und haben so quasi uns ein Wortrepertoire erarbeitet.
Ah, also das könnte ich jetzt, wenn ich, falls es noch so einen Katalog gibt, der in meinem Reisebüro rumliegt, könnte ich ja den nehmen und könnte sozusagen mit dem Kollegen oder der Familie, einfach mal das üben. Könnt ihr ja mal erzählen, was ich da sehe. Oder ich nehme meine Urlaubsfotos, die sind eigentlich viel einfacher, weil da bin ich schon emotionalisiert, wenn der Urlaub schön war. Und berichte mal von dieser Puderzucker-Sandstrand, so ganz fein, der knirscht so süß, wenn man da drauf, das ist wie frischer Schnee, wenn man da drauf läuft. Und dann der sanfte Sonnenaufgang, das fand ich ja so krass, ne? Also wir sind nach Mexiko geflogen und zack, nächsten Morgen alle Leute, die da gelandet sind, waren erstmal beim Sonnenaufgang durch die Zeitverschiebung und dann gucken uns da so Pastellwölkchen an und ganz, also so sanft rosa, orange und das Wasser leuchtete so türkis. Das ist doch der Hammer. Und dann diese Palmen, also ein Rauschen war das nicht, das war ja nur so eine ganz leichte Brise, die über die Haut ging und, aber die Palmenblätter wackelten dann so und ich war so, wow, gestern Abend gelandet, heute schon am Strand und es ist schon so schön hier, will ich bleiben. Und das geht doch überall. Und wenn ich meine Emotionen also manche Leute würden, also einige würden das halt über New York erzählen, also ihre Emotionen und ihre, die Details machen es, glaube ich. Wie kann ich Emotionen mit Worten erzeugen, indem ich eben die großen Wörter, also mir rutschen ja manchmal so große Wörter raus, sensationell, klasse, eben kleiner mache und eben genau berichte, was ich erlebt habe, was meine Sinneseindrücke sind, was meine Sinne, was praktisch auf die eingeströmt ist. Und das macht, glaube ich, schon für mich den Unterschied. Und ich glaube, so können wir emotionalisieren. Gab früher mal eine Hotelkette, die ich gern verkauft habe. Und da habe ich den Leuten immer berichtet, wie so eine kleine Missy mit ihren Handschüchen da am Frühstücksbuffet stand und dann das Obst da geschält hatte und klein geschnitten und dann frischen Saft daraus. Da gab es 6 oder 8 verschiedene frische Säfte. Ich glaube, die Leute hatten das alle schon. Das wollten die dann auch. Könnte es das sein?
Das ist es. Ich bin mal gefragt worden, als ich mit einer Freundin aus Beirut zurückkam, was mir dann an Beirut so, was ich dann so spannend fand. Das ist schon viele Jahre her. Und was ich so außergewöhnlich fand, war die Geräuschkulisse. Wir haben in einem Hotel gewohnt, was Gott sei Dank noch steht, auch nach diesem Bomben, nach dieser Explosion letzten Sommer, weiß ich, dass das Hotel noch steht, Hotel Grey. Wenn man da morgens aus dem Fenster geguckt hat, dann sah man einen Wahnsinnsverkehr. Man schaut also runter auf diese irrsinnige Wuselei. Also man hatte immer diesen, auch ganz viel Hupen im Ohr, ja, weil offensichtlich gehört das dazu bei den Libanesen, dass sie hupen. Und wenn die Hupe nicht funktioniert, dann fährt man das Auto wahrscheinlich auch nicht. Das war so, einmal in so einem Gewusel drin zu sein, so eine Geräuschkulisse zu haben, die man im Urlaub ja wahrscheinlich nicht unbedingt schätzt. Und dazu dann aber den Ruf des Muezzins aus der einen Ecke. Das Läuten der christlichen Kirche, also der evangelischen Kirche aus der anderen Ecke. Kurz danach stimmte die katholische Kirche ein. Dann kamen noch die Orthodoxen. Das war ein Kirchengebimmel und ein Muezzingesang. Das war ein Wahnsinnsklangteppich, der sich da bei uns tagsüber ergossen hat, wenn wir mal auf dem Balkon gestanden haben. Und das war so eine irre Mischung aus Arabien und Europa und anders. Dieses Fremdartige, das war total toll.
Da fällt mir ein, dass Menschen ja unterschiedlich reagieren. Und wenn ich sozusagen jemanden vor mir habe, der auf Geräusche abfährt, ne? Und machen wir uns nichts vor, die Leute erzählen es uns. Also ich kenne einen, der war mal Radiomoderator und Programmchef und Musik war schon immer seins. Der wird ja über Berichte wie von dir, über was ich dort hören kann, viel, viel mehr abfahren. Mit den Geschmäckern. Also es gibt ja Menschen, die sehr über Geruch, Geschmack gehen, da kann ich die auch sehr gut abholen. Die werden uns das berichtet haben. Und natürlich gibt's, ich meine, Gucken ist ja das, was einer der wichtigsten Sinneskanäle für uns alle ist. Also was sehe ich denn da? Und da könnte ich mich ja auf den Kunden auch einstellen. Dann, also nicht nur von mir ausgehen. Und wo du das so erzählt hast mit Beirut, da war ich gerade eben in Marrakesch. Wie du so anfingst.
Und ich war in Indien.
Oh,
ich war in Delhi.
Das war so der Hammer. Ich habe sofort angefangen und gesagt, oh. Und in Marrakesch ist halt mit diesem Jemna Efna, da kommt dann der Geruch dazu, weil diese vielen Garküchen und der frisch gepresste Orangensaft und dann fängt das an fürs Auge. Das war ja so, da trafen sich ja jeden Abend da Tausende von Menschen, als ich dort war. Ich war schon mehrfach abends dort und die Stimmung ist ausgelassen. Dann, wie gesagt, der Geruch von dem Gebrutzelten da und dann gibt es Leute, die machen dort Taubenshow. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Tauben dressiert hat. Ich habe eine Katzenshow gesehen, die dann irgendwelche Akrobaten, die dann geklettert sind und so große Figuren gestellt haben, bis hin zu diesen Märchenerzählern. Da war ich dann ja traurig, dass mein Französisch oder auch mein Arabisch so sehr schlecht ist. Das hätte ich gern gehört. Also diese Märchenerzähler. Dann kommen natürlich die Wasserträger, die haben so schöne bunte, das sieht aus wie eine alte Uniform oder so. Und die sind quasi nur ein Foto, nur, die sind ein tolles Fotomotiv. Und die wollen dann auch Geld haben. Die werden dann ein bisschen hartnäckig. Und also da war ich sofort dort. René war in Indien. Was hast du sofort für Bilder gehabt?
Diese, und jetzt, pass auf, jetzt, das ist natürlich das, wenn man nicht so viel liest, ne, außer Instagram-Posts, ist natürlich so eine Sache, dass man da so viele Wörter findet. Ich fand's geil. Es geht natürlich auch, ne? Also Indien, das kannst du ja auch sagen. Also, wenn man das sagt, also was mir wahrscheinlich einfach. Also in Delhi, das war so ein Durcheinander von Fahrzeugen und Menschen. Das war schon krass zu sehen. Also wenn ich mir das mal überlege. Und das war auch so bunt und so laut. Also es war so, und das hört sich jetzt an, als wenn das schlimm war, aber es war ungeordnet und trotzdem irgendwie geordnet. Also jeder wusste irgendwie, dass er den anderen gut behandelt. Irgendwie war es so. Und dann war das ein Gehupe wirklich und laut und warm war es. Und dieses, dann gingen wir da so an Straßenecken, wo sie gekocht haben. In heißem Fett hatten sie da irgendwelche Sachen gebacken und ich habe mir noch überlegt, kann ich mir da überhaupt irgendwas nehmen zu essen? Wir sind dann aber dann in so ein Restaurant gegangen, was auch von der Sache her ganz cool gewesen ist und es roch dort und es schmeckte am Ende auch. Es war ganz klein, ich dachte, das sah noch, fühlte sich irgendwie nicht so ganz sauber an, aber wie wir da dann so drin saßen und es roch die ganze Zeit und dann schmeckte das wie so indisch und manchmal schaffe ich es sogar, hier zu Hause so zu kochen, dass ich mich daran erinnert fühle, wie es dort vor Ort gerochen hat. Also wie es auch geschmeckt hat. Also, denn gestern habe ich wieder Dal gekocht, mal wieder ein anderes Rezept. Und dann habe ich habe es super geil gefunden und alle anderen fanden es, ja, es schmeckt gut. Und ich sagte so,
die waren nicht in Indien.
Und dann habe ich gesagt, So schmeckt es in Indien. Also, und ach so, ja, nee, das mit den Linsen ist nicht so, das schmeckt ja so pelzig. Und also, ich habe halt nicht so coole Wörter irgendwie dafür, das immer rüberzubringen. In meinem Kopf sieht es alles ganz bunt und ganz wunderschön aus. Also, ich habe die Worte reichen nicht aus, um es zu beschreiben.
Ja, aber du kannst dann ja, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, nicht ein Repertoire von 500 Adjektiven hast, um irgendwie den Geschmack zu beschreiben. Aber man kann ja auch Situationen beschreiben, die man erlebt hat.
Ja.
Mir fällt nämlich zu Indien, gerade zu Agra und zu Essen auch ein, dass ich über so eine lange Marktstraße in Agra gelaufen bin und ganz alleine alle von der Gruppe hatte ich irgendwie hinter mich gelassen. Und habe gedacht, boah, ich muss hier irgendwas probieren. Und bin bei einem Herrn stehen geblieben. Das sah alles sehr, sehr mittelalterlich aus, was die da hatten. Und habe gedacht, ich esse hier mal eine Samosa. Also das ist so eine kleine gebackene Teigflade, gefüllt in der Regel mit Gemüse. Weil hauptsächlich ist ja vegetarische Küche in Indien. Und dann hat er mich angeguckt. Der sah ja ganz klar, dass ich keine Einheimische war. Und hat gesagt, hot. Und ich, ja, in der Annahme, es soll scharf sein. Das hat er aber nicht gemeint. Bei ihm war hot eine Mikrowelle, die hinter ihm stand. Und ich habe mich nur gewundert, wo hat der den Strom her? Ja, das war, ja.
Und weißt du, was ich gerade merke? Wenn ich habe mich gefühlt, es waren so viele Bilder gleichzeitig zu Indien, die ich hatte, die mit den Emotionen verbunden waren, dass ich genau, was das gesagt hat, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, eins dieser Bilder detailliert zu beschreiben, weil ich dachte, ich sei unter Druck, schnell möglichst viel Emotionen rüberzubringen. Nur so einfach ist es halt nicht. Wenn ich schnelle Emotionen rüberbringen will, dann muss ich die Geschichten schnell erzählen, dann muss ich schnell reden und so weiter und so fort und erzeuge bei dem anderen Hyperventilation. Also da allein dadurch, dass ich das schnell rede. So, aber wenn ich natürlich ein ausführliches Bild meine Eindrücke auf diesem indischen Markt beschreiben möchte, dann darf ich mir wirklich auch Zeit nehmen, darüber zu reden. Und je mehr Zeit ich mir nehme, um diese Bilder zu beschreiben und je schöner und bunter die Bilder sind, umso mehr fühlt der andere sich rein. Und umso mehr will er das vielleicht dann auch haben. Also ich mache das natürlich nur dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass das für den anderen gut ist. Ich kann ihn auch übervorteilen und ihm natürlich irgendwie erzählen, ja, das ist super geil und erzähle mit bunten Worten und verkaufe ihm am Ende was er gar nicht will. André hat mal zu mir gesagt, du kannst so lange eine Bedarfsermittlung machen, bis alle Robinson kaufen wollen. Das ist aber nicht im Sinne der Erfinder.
Nee. Wir hatten mal eine Kollegin, die hat so lange eine Bedarfsermittlung gemacht, bis alle nach Teneriffa geflogen sind.
Aber der ist doch einfach, da kenne ich mich aus, weißt du, da war ich mal. Und da, also wenn mich da einer fragt, dann bin ich echt Experte. Und irgendwie höre ich aus jedem Wunsch Teneriffa raus. Ist doch okay. Und ich glaube, wir dürfen über die Erlebnisse, es ist ja immer so, was möchten Sie im Urlaub erleben? Oder wenn wir von unseren eigenen Erlebnissen sprechen, ich war jetzt gerade eben schon auf einer Weltreise mit euch. Ihr habt mich so emotionalisiert, ich möchte weg, bitte. Und das ist so der Hammer. So einfach ist es. Und eben die technischen Worte, ne? Also Destination. Aber welche Destination kann ich Ihnen vorschlagen? Machen genau was mit mir? Die de-emotionalisieren sozusagen. Oder wenn wir über die technischen Aspekte sprechen einer Reise, denke ich mir so, ich will doch was erleben. Und ich glaube, das ist halt auch noch, wenn wir sagen, wie machen Worte Emotionen? Es geht halt auch im Gegenteil, wenn wir also ganz klar strukturiert, wer, wie, was, wann, wo und wie viele und wohin. Aha, okay, warten Sie, Angebot hier, zack, bitte. Emotionalisiert über einen Preis. Was, so teuer? Oh ja, warten Sie, ich habe noch was Billigeres.
Das ist ja, es ist auch gut zu wissen, wenn man wenn ich weiß, wie es nicht geht.
Und wenn ich mich mal erwischt habe, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gemacht? Dann schnell die Kurve kriegen und irgendwas von dem leckeren indischen Essen erzählen.
Tatsächlich passiert das in dem Moment, wo man über das Zielgebiet nichts weiß. Ne? Da hat man ja unter Umständen, nicht man, da habe ich schon auch Probleme, mich da hineinzuversetzen. Ich habe früher ganz viel Fuerteventura verkauft und habe gedacht, Gott, naja, ne? Also habe mir da irgendwas ausgedacht, bis ich dann da selber mal hingefahren bin. Und dann konnte man es natürlich ganz anders verkaufen, ganz, ganz klar, ja. Aber nicht nur Einspruch, naja, klar, ich könnte mir auch, ich rede jetzt von einer Zeit von vor 30, 35 Jahren, ich könnte mir natürlich auch dazu Filme anschauen, ich könnte mir dazu Buchmaterial besorgen, ich könnte mir dazu Klangteppiche besorgen, die es ja sogar gibt, und könnte mich auf eine andere Art und Weise mit dem Zielgebiet im Vorfeld schon mal beschäftigen. Wenn ich denn weiß, das verkaufen wir total viel, da steht jetzt aber in den nächsten 2, 3 Jahren keine Inforeise an und ich privat mache ich da jetzt auch gerade keinen Urlaub, kann ich mich damit natürlich schon mal auf eine andere Art und Weise beschäftigen. Heute geht das ja einfach, ne? Also vor 35 Jahren, da musstest du jemanden finden, der Fuerteventura kannte, der dir das erzählt hat. Weil ich meine, konnte man ja lange gucken, so im Abendprogramm, ob man eine Dokumentation fand.
Ne? Das, ja, ich glaube, für die professionellen Reiseverkäufer, die es gewohnt sind, die Emotionen aus den Informationen rauszufinden, die sozusagen schon mal wissen, wie ein toller Strand, also die schon einmal an einem schönen Strand waren. Jetzt ist ja so, kann ich also nichts verkaufen, wo ich nicht schon war. Wir würden ja einige Expis sagen, ich glaube einfach nur, weil Seminarreisen so geil sind. Ich glaube, wenn ich es deutlich mache beim Kunden, wie ich es mir vorstelle, also wie mein Traum aussieht, und der ist emotional gefärbt und der hat Details und Adjektive und das kann ja sein, dass ich eben, oh, in Fuerteventura, habe ich dann schon mal gesehen, dass da Strände gibt, oh, da sind so schöne, helle Strände und da stelle ich mir vor, wie ich mit meiner Frau da Hand in Hand in der laufe Kilometer lang und die Brise des Meeres, also die habe ich ja schon mal woanders erlebt, die wird es da vermutlich auch geben, auf der Haut und die kühlt gleichzeitig, sodass wir nicht so überhitzen und wir haben auch wenig an und schön und es alles riecht nach Sonnenöl. Muss ich dazu auf Fuerteventura gewesen sein?
Nee, musst du nicht, wenn es tatsächlich um diese Strandangelegenheit geht. Ne? Aber ich laber jetzt aus dem Nähkästchen, aber ich bin ganz ehrlich. Die Leute haben mich dann auch gefragt, ja, was kann man sich denn da angucken? Oh, ich sag, die Insel ist ja ziemlich groß, da kann man schon auch sich eine ganze Menge angucken. Also Mietwagen für eine Woche lohnt schon.
Entschuldigung.
Ja, genau. Nachdem ich dann da war, habe ich gedacht, ja, okay.
Und wir hatten Stammkunden, die sind 2-mal im Jahr dahin gefahren für 2 und 3 Wochen. Und die haben jedes Mal 2 Wochen Mietwagen. Ich weiß bis heute nicht, was die sich alles angeguckt haben. Aber für eine Woche reicht es auf alle Fälle.
Klar kann man sich als professioneller Verkäufer eine ganze Menge Bilder aus den Rippen schneiden. Ja, wenn man schon ein bisschen in der Umgebung, also schon mal ein bisschen in der Welt rumgekommen ist, kann man sich ja auch ein bisschen was erzählen. Und dann sind die Erzählungen, die man vielleicht vom Essen in Thailand und von Vietnam oder zu Kambodscha und Laos, kann man sich so einen Mischmasch aussuchen. Der Kunde weiß es unter Umständen nicht, dass das jetzt ein typisch laotisches Gericht ist, was er wahrscheinlich in Hanoi nicht findet. Aber ja.
Und ich glaube, es geht gar nicht darum, um dieses Gericht dort zu finden, sondern es geht einfach darum, mit Sprache Emotionen zu wecken, dass der Mensch inspiriert ist, da in Urlaub hinfahren zu wollen, um einfach meiner Wahl für ihn Glaubwürdigkeit zu verhelfen. Ja. Zu Glaubwürdigkeit zu verhelfen.
Ich glaube, ist es nicht sogar noch anders, ihn mit
zu, auch
zum Träumen und dass sozusagen dieses, der Wunsch nach der Reise, die wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen mit einer ganz tollen Bedarfsermittlung, das machen wir ein andermal, ja, also wenn ich wirklich mich für den Kunden interessiert habe und seine Wünsche, seine Urlaubssituation, die er sich ja mit seiner Familie oder je nachdem, wer mitreist, wünscht und ich erfülle ihm das und ich kann ihn schon ein Stück emotional da mitnehmen, dann will er es ja auch unterschreiben, dann will er es haben, dann habe ich es ja richtig gemacht. Und da darf ich ihn ja auch nicht nur technisch verstehen, am Freitag können Sie los, sondern ich darf ihn auch emotional verstehen. Sag, ach, bis Donnerstagabend arbeiten Sie, das ist ja toll. Und da geht Freitag früh schon, ja, ich habe so eine Arbeit, da habe ich schon gepackt, am Mittwoch, wissen Sie, ich habe genug Zeit. Und das sind, also ich glaube, die Leute abzuholen, das macht ja auch den Unterschied. Wir wollen ja, wenn wir über Kundenbindung reden, dann ist es ja doch eher eine emotionale Bindung, oder?
Definitiv. Definitiv, weil sonst kommen die ja nicht zu uns. Also wofür brauchen die uns? Die brauchen uns, dass wir sie ansehen und sagen, Mensch, Herr Bachmann, Sie sind aber blass. Urlaub steht an, oder? Deshalb bin ich hier, Frau Sanchez. Sehen Sie? Wie habe ich das doch im Gespür, dass Sie von mir jetzt einen schönen Urlaub haben wollen? So, dann erzählen Sie mal. Ja, man darf sich also wirklich unbedingt emotional auf den Kunden einlassen, weil alles andere erledigen unsere Online-Buchungsmaschinen ja schon besser als wir teilweise. Aber der Kunde kommt ins Reisebüro, weil er eben die persönliche, die individuelle Ansprache haben möchte, weil er gerne im Kopf schon auf die Reise mitgenommen werden will. Und ich habe am Ende des Tages, wenn mich meine Mutter angerufen hat, gefragt, na, wo warst denn heute schon wieder überall? Und ich sage, oh Mama, ich war in Tunesien, ich war in Marokko, ich habe sogar kurz war ich in Chile unterwegs, da muss ich nächste Woche nochmal hin. Also man ist den ganzen Tag irgendwie, oder ich bin den ganzen Tag rund um die Welt gereist und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und diese ganzen Erlebnisse, die man selber hatte, in Geschichten zu verpacken, die zu erzählen, sein Wortrepertoire ein bisschen über das Maß an toll, schön, langer Strand, leckere Küche hinaus auszudehnen, macht Sinn. Ein bisschen hinter die Kulisse zu gucken und nicht das Offensichtliche zu erzählen, sondern das Besondere, der besondere Moment. Das, wo es mal vielleicht nicht doll geklappt hat, wo man vielleicht mal mit seinem Bus in den Bergen hängen geblieben ist, weil es einen Erdrutsch gab, man aber in dem Augenblick eine Kaffeeplantage entdeckt hat und da zu einem großartigen Kaffeetrinken eingeladen wurde, diese Dinge zu erzählen. Und dann braucht man vielleicht auch nur eine Geschichte. Und der Kunde ist abgeholt, mitgenommen und buchungswillig.
Perfektes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.